Wir kriegen dich, wir holen dich und du kannst uns nicht entkommen. Einen wunderschönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, Matze. Hi.
Na?
Na, spooky. Spooky.
Genau.
Freitag der 13. ist glücklicherweise vorbei, weil das bedeutet, der nächste Freitag der 13. kann kommen.
Genau, wir haben es so halbwegs überlebt. Es war wieder sehr, sehr lang und intensiv.
Ja, intensiv war es tatsächlich und lang. Lang.
Aber wovon reden wir einfach eigentlich? Wir waren auf der Horrorfilmnacht im Delfinkino in Wolfsburg und wollten euch ein wenig was davon erzählen.
Und damit meinen wir richtige Horrorfilme und nicht sowas wie Twilight, wobei da auch bei mir ein Horror aufkommt, aber das ist eine andere Ebene, auf der sich das Ganze befindet.
Ja,
nein, aber es war richtig großartig. Also, wenn ihr mal an einem Freitag, dem 13. im Raum Wolfsburg unterwegs seid und nicht wisst, was ihr den Abend bzw. die Nacht über machen wollt, schaut doch mal nach, denn dann gibt es immer im Delfinkino eine Horrornacht. Jeden Freitag, den 13.
Also ein Kumpel von mir ist grob aus dem Wiesbadener Raum einfach hochgefahren und hat hier übernachtet und der sagt, für den war das eine völlige Erfüllung. Also wenn ihr Bock auf Filme habt, kostet jetzt nicht so die Kohle, wie jetzt bei manch anderen Kino. Ihr unterstützt ein mega geiles Kino.
Also es kostet dann insgesamt ungefähr so viel wie ein normaler Kinoabend mit einem Film.
Genau. Ich glaube 24 Euro waren es,
ja,
bin mir nicht sicher.
Ja, egal. Aber trotzdem ist es immer noch günstiger, weil wenn du mal überlegst, was da ansonsten, ne, dass du das Popcorn mit einrechnen musst, dann kommst du bei so einem normalen Film am auf 30 Euro pro Person,
ja,
ungefähr,
okay.
Und landest du auch, wenn du das Popcorn da kaufst. Das kostet nämlich nur 5 Euro.
Und vor allem, ich muss sagen, ich finde es immer noch mega, dass du die Chance hast, coole ältere Filme im Kino zu sehen, weil es kommt einfach ganz,
ja,
anders.
Vor allen Dingen ganz oft auch in Versionen, die so noch nie im Kino gelaufen sind. Und auch vielleicht das zum ersten Mal überhaupt auf dem deutschen Markt zu sehen,
richtig,
sind im,
richtig,
öffentlichen,
genau,
Raum, weil sie bis dato auf dem Index standen.
Ja.
Also da ein kleiner Shoutout an Ash aus Wolfsburg, den Organisator von das Ganze.
Ja, coole Sau, mach weiter, echt, so. Im Übrigen, The Evil Dead im Uncut fände ich richtig geil.
Ja.
Also,
auf jeden Fall. Also,
na?
Ohne Frage.
Und da dieses Jahr ja noch der neue Teil der Evil Dead-Reihe kommt, fände ich auch richtig geil. Ne?
Mhm.
Ich will es mal sagen.
Jetzt muss man dazu sagen, dieses Jahr gibt es nur einen Freitag, den 13.
Genau.
Das heißt, es gab auch nur eine Horrornacht dieses Jahr, aber dafür ist der nächste Freitag, der 13. im Januar.
Und quasi als kleines Festival geplant von Freitag und Samstag.
Genau, also man kann von Freitag auf Samstag die Nacht und von Samstag, nee,
ja,
genau,
ja,
von Samstag auf Sonntag
Tage
die Nacht,
mhm,
verbringen im Kino und sich richtig geile alte und neue Horrorfilme angucken und auch so ein paar Sachen, die man vielleicht gar nicht kennt, weil die nicht so im Mainstream gelandet sind.
Ja, genau. Also, sorry, kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja, was haben wir denn überhaupt für Filme gesehen, Matze?
Also, wir haben erstmal American Werewolf in London gesehen.
Großartiger Film von 1981.
Korrekt.
Und ein Feuerwerk der Tricktechnik.
Ja, nicht nur der Tricktechnik, sondern auch der Dialoge aus
ja,
70er Jahre Pornofilmen.
Ein Teil des Films, Spoilerwarnung, spielt in einem Londoner Pornokino,
ja,
während halt gerade ein Streifen läuft.
Ja, also es ist immer übergegangen. Und also ich weiß, ich habe jetzt nicht recherchieren können, ob das Original-Pornostreifen waren oder ob die Pornostreifen quasi dafür irgendwie produziert wurden. Aber die Dialoge dazwischen, während im Hintergrund dann irgendwie creepy things passieren und,
ja,
sich dann ein Mensch gerade in einen Werwolf verwandelt, das ist man so geil.
Also,
ja,
die Pornoszenen sind jetzt nicht explizit, aber mit Nacktheit, also keine,
ja, man sieht halt
keine Sexszenen, genau. Also es ist halt vor allen Dingen wegen der Dialoge richtig großartig, wie Matze schon gesagt hat. kommt dann so ein Typ rein, also jetzt mal den Porno zu spoilern, ist glaube ich nicht so richtig spoilern für den Film, kommt so ein Typ rein und sagt, ey, ich hab doch gesagt, ihr sollt nicht auf meiner Couch treiben.
Hey, die Couch haben wir rausgeworfen, wir treiben es auf dem Bett.
Ja, okay, dann gehe ich wieder. Ja? Es ist so geil sinnlos, es ist großartig.
Und das dann in dem Zusammenhang, was kurz vorher und kurz nachher passiert, ist das großartig. Ja. Die Story ist im Grunde genommen eher klassisch, sage ich jetzt mal.
Ja. Genau, amerikanische Touristen in England oder auf Europa-Trip.
Richtig, genau.
Zwei Freunde wollen treiben, so ein Jahr durch Europa.
Treiben sich in einem alten Moor rum, nachdem sie aus der Stadtkneipe quasi,
rausgeworfen wurden.
Ja, rausgeworfen kann man
so sagen. Die schon creepy genug war, weil ein abgerissener Wolfskopf das Ganze zierte. So.
Ja, mit dem Pentagramm und diesem ganzen Gedöns. Ne?
Was sind das denn für Zeichen? Ja, jetzt haut aber mal ab hier.
Genau. Und dann sind sie tatsächlich in den Mooren unterwegs gewesen. Was sie nicht machen sollten, ne? Und dann kam ein Wolf und hat einen der Protagonisten quasi zerfleischt.
Und den anderen angefallen.
Genau. Und David Norton als Figur David Kessler war dann der Werwolf, der sich dann langsam verwandelte und erst gar nicht wahrnehmen wollte, dass er dieser Wolf ist und dieser Wahnsinnige, der Leute zerfleischt, etc. Und so zieht sich die Story dann so ein bisschen durch, bis der Wolf dann halt tatsächlich auf den Piccadilly Circuit zum Beispiel, ich sag jetzt mal vorsichtig, ausbüchst. Ja.
Also es ist tatsächlich großartig auch in London an Live-Standorten gedreht, also wirklich auch da, wo es stattfindet, nicht irgendwie Studioaufbauten, sondern
keine Kulisse in dem Form.
Ja.
Also gerade die Szene am Piccadilly Circuit ist quasi legendär von der Vorgeschichte, weil es eigentlich nicht erlaubt war und wirklich unter strengsten Auflagen dort war zu drehen. Also das waren nur wirklich nur so ganz kurze Szenen, die gedreht wurden, damit der Verkehr nicht aufgehalten wurde und immer dann eher so in den Nachtstunden. Und wenn ihr euch den Film mal anguckt, kleiner Funfact am Rande, zählt mal die Toten durch den Werwolf und die durch menschliches Versagen. Ich meine mich zu erinnern, dass der Werwolf zwei Menschen getötet hat, der Rest geht alles irgendwie auf menschliches Versagen.
Ja, mindestens drei, glaube ich. Aber ja, also das stimmt. Das ist tatsächlich so. Die Panik tötet mehr Leute als die Gefahr selber, ja.
Genau.
Großartiger Film. Man muss immer bedenken, ist ein Kind seiner Zeit, 1981. Dafür sind die Tricks aber richtig, richtig, richtig geil.
Die Tricks sind absolut großartig. Also
vor allem praktische Effekte und kein CGI, ne?
Richtig. Also du hast in einer Zeitrafferaufnahme mit mehreren aufeinanderbauenden Make-up-Effekten und Tricktechniken in mechanischer Form, hast du dieses Heranwachsen der Pranken, der Klauen, der Hinterläufe, du hast das
Gefühl... Das Gesicht?
Ja, die Schnauze wächst nach vorne, du hast das Gefühl, du stehst daneben, wie quasi gerade die Knochen brechen und sich umformen.
Du hörst es auch und du siehst auch so das Leid und so, dieses Schmerzhafte.
Also das kriegt kein CGI so in der Form hin. Ne? Und es ist auch so, es sieht zwischenzeitlich, ich sag jetzt mal, scheiße aus. Aber das soll so aussehen, weil dieses Fell sich zum Beispiel auf dem Nacken und auf den Händen und so weiter halt eben bildet und nachwächst und verdichtet, ja. Das ist eine richtige Transformation.
Ja, vor allen Dingen auch ziemlich lückenlos. Also das ist, man könnte jetzt erwarten, das ist jetzt so ein bisschen Sprünge dazwischen, aber da sind kaum Sprünge dazwischen. Also das ist eigentlich nicht. Es ist wirklich, wirklich klasse gelungen. Also American Werewolf in London. Eine Empfehlung und ich würde sagen, auf der Horrorleiste hat das bei mir mindestens 4 von 5 Totenschädeln. Wenn nicht sogar mehr. Aber
genau. Auf der Horrorleiste. Ich fand den unterhaltsam. Ich fand den halt... Sagen wir
nicht so, im Gruselfaktor, sondern auf der Horrorfilmleiste.
Auf der Horrorfilmleiste, ja. So vier, doch. Allein schon in der Tricktechnik kriegt er 4 von 5 Werwolf-Schnauzen.
Sehr schön, genau. Ihr werdet merken, unsere Wertungen sind wunderbar inkonsistent. Ja. Und manchmal ja, machen wir von 5, manchmal von 10. Ist auch völlig egal, soll auch gar nicht vergleichbar sein. American Werewolf in London, ein wirklich klasse Film mit viel Lachpotenzial drin. Und es ist kein Nachdenk-Horrorfilm, aus dem man rausgeht hinterher und noch irgendwie so ein bisschen was zu knabbern hat, sondern es ist wirklich ein Unterhaltungsfilm. Ja. Und
also er wird auch mittlerweile als Horrorkomödie quasi angegeben. Hm. Ich empfinde ihn nicht als Horrorkomödie, auch wenn er sich nicht ganz ernst nimmt.
Der Regisseur war ja auch eigentlich ein Comedian. Hat ja auch Komödien
gemacht. Ja, das ist richtig.
Richtig, ne, muss man dazu sagen. Es sind auch tatsächlich Szenen drin, also regelrechte Slapstick-Szenen. Ich erinnere an die Polizisten.
Ja, natürlich.
Pat und Patterchen, großartig.
Beim nochmaligen drüber reden.
Also der eine Polizist, der irgendwie mit dem Hintern alles abräumt und
Silberbesteck. Ja, okay, du hast mich Doktor. Ja, ist ja okay, ist ja gut.
Also, liebe Leute da draußen, American Werewolf in London, haut uns nicht, wenn er euch nicht gefällt, weil...
Er ist von 81, das muss man halt immer bedenken, ne? Also er hat halt schon ein paar Tage auf dem Buckel. Ich find's halt eben nicht schlimm, ne? Also,
das heißt hier 81 ein paar Jahre auf dem Buckel, ja?
Er ist gut gereift, wollte ich damit sagen. Ich weiß nicht, was du willst.
Das ist ein guter Jahrgang, habe ich gehört.
Zweitbeste Jahrgang nach 83.
Ach Mann, ich liebe das. Das war der erste Film und der hat uns schon wunderbar in die Sitze gedrückt und unsere Lachmuskeln angestrengt. Dann ging es ein bisschen weniger witzig, nein. Dann ging es nochmal witzig weiter erstmal. So.
Ja, naja, so halbwegs. Ne? Ne? Ja. Auch ein Film, der sich nicht 100% ernst nimmt. Und zwar ein Kurzfilm aus 2015.
Nicht 100% heißt, der nimmt sich ziemlich gar nicht ernst.
Und zwar Portal to Hell mit dem mir zumindest immer bekannten Roddy Piper.
Ich kannte den gar nicht und tatsächlich, als du das so abgefeiert hast, so, oh geil, Roddy Piper, dachte so, okay, habe ich noch nie gehört. Und aber großartig, also wirklich toller Film. Es geht im Grunde genommen um einen Hausmeister, der in so einem größeren Apartmentgebäude wohnt und arbeitet, also so der Instandhalter im Hause und die Bewohner des Hauses. So.
Richtig,
es geht immer irgendwas schief. Es gibt so eine ältere, geschiedene Frau, die da wohnt, die ihn ruft, weil der Toaster kaputt ist er nicht. Worauf, ne? Also er repariert es und sie fordert ihn auf, macht dann nochmal einen Toast.
Genau, knickknack. Genau. Ich sag's jetzt mal so, kurze Vorgeschichte zu Roddy Piper, wer ihn nicht kennt. Roddy Piper war aktiver Wrestler, lange Jahre lang, relativ erfolgreich, kein Hulk Hogan, aber ungefähr aus der Ära. Hat aber auch zum Beispiel in dem tollen Film Sie leben gespielt, wo es quasi darum geht, dass das andere Wesen und die Menschheit unterwandern. Hm. Könnt ihr gerne mal googeln, Sie leben, toller Film, auch mal gucken. War so der Start seiner Filmkarriere.
Wrestler und Horrorfilme scheint so ein Ding zu sein, ne? Kommen wir aber später nochmal zu.
Kommen wir später.
Großartig. Also Cthulhuider Film, also für alle Call of Cthulhu oder generell H.P. Lovecraft-Fans, der Film ist grob an das Cthulhu-Universum mit angelehnt, also ziemlich genau, ziemlich direkt. Man sieht den guten alten auch nochmal irgendwann.
Kuddel, sag mal kürzlich Hallo,
dazu mal. Genau, und Portal to Hell ist halt im wahrsten Sinne zu nehmen, denn es gibt ein paar Bewohner, die Kultisten sind und die versuchen, ein Portal aufzumachen.
Also genau das ist es und alles, was danach passiert, ist quasi Haupteck des Films. Es sind 12 Minuten, muss ich dazu sagen. Es ist ein Kurzfilm.
Es ist großartig. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, euch den anzuschauen, geil, großartig.
Ja, und guck mal irgendwo rein. Mhm. Hat mich definitiv sehr positiv überrascht. Und ich bin gerade nebenbei am Googlen und sehe, dass Portal to Hell tatsächlich auf YouTube ist.
Ja, nicht in voller Länge. Nicht zu vergessen, es war auch ein Kickstarter-Projekt.
The Void war ein
Kickstarter. The Void war ein Kickstarter, war das nicht auch irgendwas?
Da bin ich mir nicht sicher.
Bin ich auch nicht. Gut, aber Portal to Hell... also nur so als Hinweis, die beiden Kultisten sind zwei alte Männer in Unterhosen, die im Keller stehen und sich irgendwelche Roben übergeworfen haben und mit dem Mob irgendwelche Rituale durchführen.
Genau, und sie wurden danach vermobbt.
Ja, also kurzer Film, kurze Rezension.
Richtig, genau. Alles Weitere wär viel zu viel gespoilere.
Genau, gehen wir ins Nichts weiter.
Gehen wir ins Nichts weiter. Und jetzt kommen wir zu dem Kickstarter-Projekt. Und zwar The Void.
Auch hier wieder Cthulhuider Hintergrund.
Ja. The Void spielt, also eigentlich ist es ein erweitertes Kammerspiel.
Mhm, ja, könnte man so sagen. Es gibt einen Hauptstandort und es gibt am Anfang ein paar Szenen, die nicht da spielen. Richtig, aber ansonsten später eigentlich alles.
Also die Kurzfassung ist, das Ganze spielt in einem Krankenhaus. Mhm. Und ich sag mal, irgendwelche Kultisten und andere Dinge kämpfen gegen diejenigen, die im Krankenhaus sind. Kurz, so schnell.
Genau, das Ding ist halt, das Krankenhaus ist in Anführungsstrichen belagert von diesen Kultisten. Ja. Sie können nicht raus, die Telefonleitung nach außen sind durchgeschnitten und es handelt sich um irgendein sehr ländliches County irgendwo mitten im Lande, ohne irgendwelche Möglichkeiten Verstärkung zu rufen. Also sie sind auch tatsächlich im Nachbar-County im Krankenhaus, weil das eigene irgendwie auch schon geschlossen ist.
Genau.
Und der Sheriff ist halt, kann halt nicht gerufen werden, weil er schon da ist. Genau wie der eine, ich weiß nicht, ob das Marshal oder ein Trooper, ne? State Trooper oder sowas.
Ich meine, das war ein State Trooper, ja.
Genau, der kann auch nicht mehr gerufen werden, der ist nämlich auch schon da.
Ja.
Und weitere Einheiten, es gibt halt noch die eine in der Polizeistation, die Funke bedient, aber die wird halt irgendwann nicht mehr erreicht. Die taucht dann auch nicht mehr auf.
Genau, genau. Der Aufhänger dahinter ist quasi, ich sag jetzt mal, das ewige Leben oder in erweiterter Form.
Genau.
Wie gesagt, auch da wieder mit kulturellen Hintergrund. Kurz mal noch die kleinen Handwerks, ist ein klassischer 90-Minuten-Film, ist wie gesagt ein Kickstarter-Projekt. Das heißt auch zum Beispiel, wenn ihr euch die Schauspielerliste anguckt, ihr werdet den Großteil von diesen Schauspielern nicht kennen oder wenn mal als Nebendarstellerin in einer Serie.
Sind halt eher so B-List, C-List Schauspieler.
Was nichts über die Qualität zu urteilen. Also ich
die schauspielerische
Leistung. Die haben mich zu 90% überzeugt. Das war so alles gut.
Er wird ein bisschen abgefahren, muss man dazu sagen. Also es ist zwar alles im Krankenhaus irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Und es ist, ja, lasst euch wirklich ein bisschen in diesen Film reinsehen. Das ist im Gegensatz zum ersten Film, der Film, nachdem ich erstmal da saß und erstmal schluckte und dachte, okay, wow. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und wow. Und geil. Und dann dachte ich so, ja, okay, der war gut. Der war einfach gut. Also es war auch nicht zum Lachen. Es war auch keine Horrorkomödie, überhaupt nicht. Sondern der war wirklich, wirklich gut. Und das war wirklich auch, du hast alle Ebenen, die ein guter Horrorfilm mitbringt. Du hast Body Horror.
Ja.
Du hast Creature Horror. Das heißt, du hast Psychic Horror. Also du hast halt auch so Mindfuck-Dinge. Mhm. Du hast Konflikte zwischen den Hauptdarstellern und
Vor allem die Konflikte zwischen den Darstellern, die sind, wie soll ich das denn sagen, die sind überraschend.
Ja, das stimmt.
Und das ist also für jeden da draußen, der viel Rollenspiel gespielt hat, der viel geguckt hat oder gelesen hat, wie auch immer, der hat immer die Erfahrung, behaupte ich mal, dass du ab einer gewissen Stelle nicht mehr so leicht überrascht werden kannst.
Genau.
Und The Void hat es sowohl bei mir geschafft, als auch, ich glaube, bei dir, dass einfach Dinge passiert sind, richtig, mit denen du nicht gerechnet hast.
Ja.
Und das ist ein riesengroßer Bonuspunkt für den Film,
von mir. Auch der Einstieg ist hart, aber richtig, richtig gut. Also es beginnt halt, wie gesagt, nicht im Krankenhaus, aber es gibt halt eine Szene außerhalb, und man sieht im Grunde genommen zwei Typen, die in einem Haus irgendwie Leute umbringen. Und zwei junge Menschen, die versuchen zu fliehen. Und
also das war schon ein knackiges Intro, muss man sagen.
Das war richtig knackig, ne? Und ich will zum Intro auch nicht zu viel verraten, weil da eine Szene drin ist, wo ich echt schlucken musste. Wo ich dachte, wow, das ist hart.
Mhm.
So. Und richtig gut. Also The Void hat von mir tatsächlich eine 5 von 5 Empfehlung. Das ist auch der Film, der mir an dem Abend am besten gefallen hat. Insgesamt. Mhm. So. Ich fand alle gut davon ab, aber das ist der sich von den anderen noch so ein bisschen abgehoben hat, weil der mich auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat und so unglaublich viele Rollenspiel-Plot-Ideen drin hatte.
Mhm. Also ich kann das nur so teilweise unterschreiben. Kurz, weil du es eben gesagt hast, du fandest alle Filme gut. Muss ich eine fette Klammer aufmachen? Immer wenn ich, sagen wir mal, die Rolle in der Filmgeschichte damit berücksichtige und die Hintergründe.
Ich fand fast alle Filme gut.
Na? So, schön. Kommen wir später drauf. Mhm. Ja. Aber The Void würde ich auf jeden Fall weiter empfehlen, aber immer noch zu sagen, der ist knackig. Also der ist nicht für jeden. Also aufgrund der Thematik, aber auch die dahinter steht.
Also ich muss auch ganz klar sagen, ich muss ein Content Warning für diesen Film aussprechen. Genau. Ein Content Warning Abtreibung, ein Content Warning Body Horror. Also eigentlich einmal bitte durch die Bank Content Warnings. Jemand, der auch mit Slasher und sowas nicht zurechtkommt, sollte diesen Film nicht gucken.
Gut, ich meine, das ist jetzt alles, was jetzt hier heute besprochen wird. Da fliegen überall die Köpfe und keine Ahnung was alles.
Ja,
also da, ne, das, aber, da können wir jetzt einen super Content machen, aber mir ging es tatsächlich um die Thematik mit der Abtreibung, Verlust von Kindern und so weiter und so fort. Ne? Wenn ihr da gerade, wenn das ein sensibles Thema für euch ist, dann guckt ihn euch nicht an. Punkt aus
Ende. Richtig. Das muss man dazu sagen. So. Ja? Also es ist halt also wirklich nicht ein Film für jeden. Für mich war es ein klasse Film. Also mir hat er am besten gefallen. Und auch und vor allen Dingen, weil ich da so unglaublich viel rausziehen kann, ohne dass es jeder gleich kennt.
Ja, natürlich.
Gerade im Fluoriden-Bereich. Bin ich so in meinem Hinterkopf die ganzen großen Alten durchgegangen, so, oh Gott, welche Entität steht jetzt im Hintergrund?
Ja.
Und ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, die Macher hatten Shub Niggurath, die dunkle Ziege aus den Wäldern im Kopf bei dem Ganzen, das passte irgendwie.
Ich bin da nicht so
in der Kulturwelt. Könnte auch ein Jalatotep sein, aber
ja.
So, das sind so die beiden Culprits, die mir da so in den Sinn kommen, die da möglicherweise ihre Fäden im Hintergrund ziehen. Vor allen Dingen fand ich halt auch die Charakterentwicklung der Figuren innerhalb von 90 Minuten so viel Charakterentwicklung zu zeigen, fand ich richtig klasse. Es gab zum Beispiel hier die Auszubildende, die Schwesterschülerin im Krankenhaus.
Mhm.
Die fand ich klasse, die fand ich richtig gut. Die hat eine richtig tolle Entwicklung hingestellt.
Mhm. Ja,
das war also, richtig klasse.
Wie gesagt, gerade in Bezug auf die persönliche Entwicklung und die Darstellung untereinander fand ich das schon geil.
Ja. Gut. Das war The Void. Gibt es den irgendwo gerade aktuell zu gucken? Weißt du das?
Ich habe es in keinem Stream gesehen. Du kannst sie aber als Blu-ray-DVD holen.
Ja. Ganz klassisch.
Über die üblichen Quellen.
Wir werden mal schauen, ob wir irgendwas finden, was nicht unbedingt einem großen südamerikanischen Fluss entspricht, wie man es verlinken kann.
Also
vielleicht Medimops oder sowas, wenn wir was finden.
Ja, ich würd sogar sagen, in Wolfsburg, da gibt es einen richtig geilen Liebhaber-DVD-Laden.
Ja.
Ja. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber wir werden es verlinken.
Es könnte der Verdacht aufkommen, dass wir euch nach Wolfsburg locken wollen. Wir wollen euch aber in Wolfsburg tatsächlich nur ins Delfin-Kino locken. Denn auch wenn ihr keine Horrorfans seid und jetzt sagt, oh nee, Horrornacht ist jetzt nicht so meins, bietet das Delfin-Kino auch zusätzlich noch eine Action-Nacht zum Beispiel.
Eine Trash-Nacht.
Oh, eine Trash-Nacht, nicht zu vergessen. Und diverse andere Events. Ne?
Also es ist auch einfach ein geiles Kino.
Es ist halt vor allen Dingen nicht das klassische irgendwas Max oder ist irgendwas Star, sondern es ist halt wirklich ein Kino, das noch mit Liebe geführt wird.
Und es gibt frisch gemachtes Popcorn. Ich meine wirklich frisch gemachtes Popcorn. Und es ist günstiger an jeder anderen Kette. Und
definitiv.
Es ist zehnmal geiler. Und
Fritz Cola.
Ja, ja.
Ne? Also nochmal eine klare Empfehlung fürs Delfin-Kino. Für uns, glaube ich, tatsächlich unser Lieblingskino hier.
Absolut, absolut. So. Ich fahre extra aus Braunschweig darüber. Und
ja. Ja, wir haben jetzt zwei Kinos in der Stadt, ne? Und ja. Wir haben in näherer Umgebung als Wolfsburg noch mehr Kinos.
Ja.
Und trotzdem sagen wir fahren nach Wolfsburg und nehmen diese Fahrt auf uns in so 35 Minuten ungefähr.
Genau.
Und fahren lieber da ins Kino.
Ja, aber ich mag das da. Ich mag das da.
Ja.
Ne? Also vielleicht kostet es mich ein bisschen mehr Zeit und klar, aber ich finde es entspannter und alles cool.
So, gerne jetzt war es kurz vor Mitternacht schon fast, als The Void durch war. Und da hatten wir noch zwei Filme vor uns.
Richtig. Wobei kurz vor Mitternacht, ja, also um 22:45.
Genau.
Fast pünktlich, ich würde sagen so pünktlich um 23 Uhr.
Ja, was übrigens auch nicht selbstverständlich ist. Also es kann auch durchaus mal passieren. Gab es nämlich, bevor der Film anfing, noch etwas? War das vor dem Film?
Nee, das kam danach.
Das kam danach, ja. Genau. Genau, und dann kam ein Remake eines Klassikers.
Genau, und zwar in der Director's Cut Variante.
Ja.
Und zwar Halloween von 2007 von Rob Zombie.
Ja, ja genau. Wo wir übrigens wieder beim Wrestler im Horrorgenre sind.
Richtig, genau. Weil Tyler Mane, seines Zeichens halt Wrestler, mit über 2 Metern und ein Kreuz wie eine Schrankwand.
Echt, unglaublich.
Ja?
Also da brauchst du keine Tricktechnik, ja, um glaubwürdig darzustellen, dass jemand einen Holzbalken auf seinem Rücken zerbricht und er sich einfach umdreht.
Genau. Mit fragendem Gesichtsausdruck, was soll das denn jetzt?
Genau. Also der ist wirklich unglaublich. Auch der junge Schauspieler, der es ist halt in der Version so, dass es auch viel aus der Kindheit gibt.
Ja.
Das ist halt so diese.
Ist der Dag Fach, ich glaube, ich spreche es richtig aus.
Ich keine Ahnung. Dag Farch, keine Ahnung, das ist ein gälischer Name, ich weiß auch immer. Die werden alle mal überraschend anders ausgesprochen, als man das liest. Ich habe gerade ein Wesenabenteuer in Wales geleitet und meine Zunge ist noch gebrochen.
Ja. Also, wir haben quasi ein wenig mehr oder ja doch, wir haben wesentlich mehr Hintergrund von Michael Myers und seiner Jugend. Wir haben eine Deborah Myers, sprich die Mutter von Mike Myers, gespielt von der bezaubernden Sherry Moon Zombie, also der Frau von Rob Zombie, von dem Regisseur.
Großartig.
Großartig gemacht. Manche Szenen seiner Jugend waren mehr Horror als das, was danach kam.
Tatsächlich. Also es war so, ich als jemand, der ja nun seit vielen Jahren in der Jugendhilfe arbeitet, sah so mit dem wissenden und dem prüfenden Auge, ja, okay, die Kinder gehören aus der Familie genommen.
Ja.
Aber sowas von. Oder da gehört eine Familienhilfe rein, mindestens.
Ja.
Der misshandelnde Stiefvater mit gebrochenen Beinen, der irgendwie auf dem Sofa rumsaß und soff.
Genau.
Mutter, Stripperin und kam auch nicht so richtig klar. Große Schwester war irgendwie
hartpubertär.
Hartpubertär, immer ihren Freund da und so. Und,
ja.
Und dann die kleine Schwester halt noch als Baby.
Genau, so. Genau.
Und
Der Director's Cut war, wenn ich mich recht entsinne, die Kino-Uraufführung. Der Director's Cut hat zwei wesentliche Änderungen. Das heißt, in der Urfassung gibt es eine Szene wie, Achtung Spoiler, Myers aus der Nervenheilanstalt quasi ausbricht und quasi einen Berg an Leichen hinterlässt und
Man sieht halt diese Kill-Scenes, also.
Genau, also die sind in der Urauffassung drin. Dafür fehlt aber das, was in der Director's Cut drin ist, nämlich das eben angedeutete von Sherry Moon Zombie als Mutter, was das halt ein bisschen mehr beleuchtet hatte.
Und
ich hätte gerne einfach einen Film gehabt mit beidem drin.
Das wäre
mein Optimum. Ich kenne die Urfassung mit den Slasher-Szenen Ich finde das im Director's Cut aber eigentlich geiler.
Tatsächlich ist in der Director's Cut auch eine Szene drin gewesen, die in der ursprünglichen Kinofassung nicht drin war. Achtung, Content Notice, Vergewaltigung.
Stimmt, genau, ja,
die Vergewaltigungsszene, die hätte auch so gar nicht sein müssen. Ja, die zeigt irgendwie den Grund, warum er dann so ausrastet in dem Moment, aber eigentlich wäre das auch nicht nötig gewesen.
Nee, das brauche ich halt auch nicht.
Nee.
Also, aber okay, es hat wohl seinen Grund, warum es im Director's Cut halt eher drin ist. Ja. Ne? Dafür gibt es verschiedene Schnitte.
Ja, also für jeden, der da sehr, der da vielleicht selber eine Retraumatisierung fürchtet oder da vielleicht auch sehr empfindlich ist, schaut euch dann lieber die andere Fassung an. Da ist dann dafür die Kill-Szenen, sind die Kill-Szenen der Wachen mit drin.
Ja.
Und es ist halt auch einfach ein Tier. Dieser Schauspieler, der Erwachsene,
das Kind. Ja, ja, ja. Naja, Moment, Moment.
Das Kind auch,
oder? Das Kind, das ist auch, also für ein Kind, er ist auch einfach mal so von der Genetik her auch einfach breit. Also,
ist ein großer Junge. Der ist halt während der Drehaufnahmen wohl auch ganz schön gewachsen.
Ja.
Deswegen halt alles, was die ganzen Kinderszenen auch dann quasi in richtiger Reihenfolge gedreht werden
müssen. Ja.
Also es ist, der ist auch, glaube ich, nicht mehr aktiv geworden, was Filme angeht hinterher. Also er ist auch nicht als Schauspieler dann irgendwie bekannt
geworden. Genau, ich habe mehrfach versucht, was zu finden.
Aber
der hatte irgendwie so kleine Auftritte oder so irgendwo, ja, aber hatte wohl nicht richtig Fuß fassen können.
Nee.
Vielleicht kommt es ja noch.
Also auf jeden Fall kriegt er das Creepy-mäßige echt gut hin.
Ja.
Ja, also das ist schon. Ist immer so eine Frage, inwiefern das gut ist, Kinderschauspieler und Horrorfilme oder, ne, oder ähnliches. Kann man jetzt so ein bisschen geteilter Meinung sein. Sie dürfen das dann selber erst sehen, wenn sie volljährig sind und so, aber
Ich möchte behaupten, das nimmt einiges an Zauber und erklärt vielleicht vieles, wenn man sieht, wie so etwas produziert wird.
Ja, das ist klar, aber
es ist halt Theater, je nachdem, wie du es verkaufst, ne? Und ich glaube, wenn du 20 Mal eine Szene drehst oder mehrfach. Gut, klar. Ich bin weder Psychologe noch sonst wie war da irgendwie fortgebildet.
Also es ist halt generell, das ist auch, glaube ich, nicht genreabhängig, aber das Kinderschauspieler-Syndrom ist halt generell halt schwierig.
Ja, so. Macaulay Culkin und so brauchen wir jetzt nicht drüber reden.
Ne, von missbräuchlichen Eltern, die dann halt irgendwie die Gelder einstreichen, sodass dann die Kinder, wenn sie volljährig sind, hier...
Wir schweifen ab.
Frankie Muniz zum Beispiel ein schlechtes Beispiel für den Lebenslauf eines Kinderschauspielers, hat tatsächlich auch das Thema an dem Abend, haben wir drüber geredet.
Das mag sein.
Da sind wir ja mittendrin Hauptdarsteller. Aber
ja.
Michael Myers, ein Schlachtefest.
Ja, Schlachteplatte.
Schlachteplatte.
Ich will aber noch mal ganz kurz drauf zurückkommen, nämlich der Samuel Loomis, der Therapeut, der langjährige Therapeut von Myers, wurde von Malcolm McDowell gespielt, der quasi vorher die Rolle gar nicht kannte. Und jetzt sagt man sich, huch, ich sollte doch wenigstens das kennen und so weiter und so fort. Es tut den Film unheimlich gut, weil er quasi seinen eigenen Loomis spielt und das macht er richtig gut.
Also es ist ein Remake und kein Nachfilmen des alten Films, sondern es ist tatsächlich dadurch ein richtig gutes Remake geworden. Malcolm McDowell ist sowieso ein großartiger Schauspieler. Ich mag den auch in vielen anderen Rollen.
Und noch was kurz zum Regisseur Rob Zombie. Rob Zombie ist ja nun primär durch seine Mucke bekannt. Mhm. Ne? Damals mit Rob Zombie, White Zombie, etc.
Genau.
Geile Mucke, wenn man drauf steht. Ich stehe drauf. Die Filme, die er macht, sind halt meines Erachtens primär Liebhabersachen aus der Horror-, Slasher-, wie auch immer Szene.
Mhm.
Ich finde sie nicht alle gut. Und genau deshalb erwähne ich das, weil es gibt mittlerweile viele, die sagen, boah, ist ein Rob-Zombie-Film und der macht das halt auf seine Art und Weise. Und deshalb gehen halt viele pauschal von den Rob-Zombie-Filmen weg. Und da möchte ich gerade für Halloween quasi eine Lanze brechen und sagen, gib dir eine Chance, weil das ist halt kein typischer Rob-Zombie-Film.
Das ist richtig. Also der ist wirklich gut gelungen. Also auch da habe ich mich köstlich amüsiert, viele Szenen. Und muss auch sagen, der hat mich auch in den Sitz gebannt. Manchmal gibt es Filme, da würde ich sagen, kann ich auch zwischendurch aufstehen und mal auf Toilette gehen oder ja, so. Und bei denen habe ich gesagt, nee, jetzt wartest du und warte mal ab, weil da möchtest du eigentlich keine Szene verpassen. Und hat sich auch total gelohnt. Also der war wirklich, ja, klasse.
Genau.
Kann man nicht anders sagen. Auch sehr viel Spannung, sehr viel Suspense drin. So dieses klassische, kriegt er sie nicht. So.
Ja, ja.
Genau. Übrigens auch einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler mit dabei, Brad Dourif.
Ja?
Ja. Brad Dourif kennt man unter anderem als Grima Schlangenzunge aus
der Ringe. Ah, okay, alles klar.
Der Polizist.
Ja, ja.
Genau, wird gespielt von Brad Dourif, der Sheriff.
Das wäre mir nicht aufgefallen.
Ja, das, wie gesagt, das ist ein, der spielt klasse Rollen und meistens total durch. Hat ja auch bei Deadwood den Arzt gespielt zum Beispiel.
Mhm.
Den mag ich unglaublich gerne, weil das ein großartiger Charakterschauspieler ist. Der hat unglaublich viel Ausdruck in seinem Gesicht und spielt halt vor allen Dingen die etwas fertigeren Rollen eigentlich immer ganz gut.
Ja, gelingt ihnen ja ganz gut.
Ja, definitiv. Also für alle Brad Dourif-Fans da draußen, auch das ein guter Film mit diesem Schauspieler. Genau.
Ne?
Ja, dann kam, dann kam das Highlight des Abends, der kein Film war.
Genau. Nämlich, es war gar nicht angekündigt, aber wir hatten nochmal einen Ausschnitt aus Mama, Papa, Zombie.
Richtig.
Das war in Anführungsstrichen eine Dokumentation aus den 80er Jahren.
Mhm.
Ist auch irgendwo auf YouTube in voller Länge zu finden und so weiter. Nur für diejenigen, die es interessiert. Vielleicht packen wir es noch in die Shownotes.
Reitet auf jeden Fall voll auf der Satanic Panic Welle mit.
Absolut. Also
für alle Rollenspieler da draußen, die vielleicht damals schon aktiv waren oder die davon gehört haben. Das ist sozusagen der Punkt gewesen, wo alle Eltern und so pädagogisches Personal und andere so ein Oh nein, böse Dinge passieren mit unseren Kindern hatten. So böses Rollenspiel, böse Horrorfilme.
Böse Fantastik. Fantastik macht die Birne weich. Ne?
Ja, genau.
Und nachher rennen wir alle nur noch im Lindenschutz mit Pfeil und Bogen durch die Gegend.
Richtig, genau.
Ja, ne? Also und opfern unsere Schwiegereltern.
Genau. Stell mal vor, wir hätten das gemacht, was wir in Computerspielen gemacht haben. Dann würden wir jetzt alle nur noch durch den Club laufen und irgendwelche Pillen einwerfen bei komischer, rhythmischer Musik.
Ups.
Pac-Man.
Pac-Man, genau.
Genau. Nein, aber großartige Dokumentation, ja.
Großartiges Zeitzeugnis, das würde ich so stehen lassen.
Also,
und zwar in negativster Form, weil das ganze Ding ist von vorne bis hinten geskriptet.
Das ist irre.
Du hast halt teilweise irgendwie unter 10-Jährige, die da selbstverständlich sagen mit, finde das total geil, wie die Koppel da abgehakt werden und bla bla bla. Ne?
Ja.
Und also völliger Hanebüchner Schwachsinn und dann hast du irgendwelche Filmvorführungen in irgendwelchen Schulen, wo dann, ich habe keine Ahnung, was irgendwelche Slasher vor der Elternschaft quasi vorgespielt werden. Und dann hast du da Leute, ich bin schockiert.
Mhm.
Na? Und ich habe das so gesehen und dachte mir, ey, die Hälfte von euch haben wahrscheinlich den Film selber zu Hause stehen.
Ja? Genau. Der Grund, warum gerade diese Dokumentation im Kino dann nochmal angeteasert wurde, war der Film, der darauf folgte.
Genau. Und zwar war das Muttertag.
Genau.
Ja, und zwar das Original.
Ja.
Ja. Muttertag von 1980.
Ja.
Ja.
Genau. Ganz noch ein Kind der 70er, würde ich sagen, optisch. Also,
optisch sind 70er, ja.
Ja, genau. Und ein Film, den ich eher verstörend fand. Also auch manchmal im positiven Sinne. Es gab Szenen, die ich ganz witzig fand. Aber ich, also aufgrund der Filmgeschichte fand ich es gut, ihn gesehen zu haben. Aber ich fand ihn nicht gut.
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Ja.
Also Kurzfassung erstmal, der Film wurde quasi indiziert und zwar, ich meine, bis letztes Jahr.
Mhm.
Sogar die Filmrollen wurden
vernichtet. Ja.
Das ist echt eine harte Ausnahme.
Mit Polizeirazzien, richtig, ne?
Ja.
Also richtig,
ja.
Also nicht einfach nur irgendwie, ja, gib mal ab, sondern so Kino auf,
Rollen raus und ab die Post.
Genau, und ab auf den Scheiterhaufen.
Na?
Verbrennt sie, die Hexe.
Ich bin mir nicht sicher, ob die verbrannt wurden, aber die wurden verwahrt.
Die wurden
im Giftschrank.
Nee, die sind auch vernichtet worden, tatsächlich.
dann gibt es den Film ja jetzt nicht mehr.
Nicht alle. Also es gibt ja immer noch Beta, also gibt ja immer noch, ne? Also Alpha-Rollen und. Und wahrscheinlich gab es auch einige, die gerettet haben.
Wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Wir können es nicht nachprüfen. Wie bei vielen Sachen, die jetzt irgendwie 40 Jahre da sind, sind da auch ein bisschen Mythen drumherum gewachsen. So sieht's aus. Fakt ist auf jeden Fall, er durfte weder verliehen, noch verkauft, noch gezeigt werden. Mhm. Komischerweise kannten den trotzdem relativ viele Leute vorher schon.
Hust, hust.
Ja?
Ja, so wie viele andere Dinge, die indiziert waren.
Fürchterlich.
Nee, wir haben auch früher Wolfenstein gespielt.
Ja, natürlich.
Genau.
Und Doom und Heretik und Ahnung was.
Ja, trotz Index.
Trotz Index, schade, schade.
Ja, da sieht man, der 80er sprechen.
Da sieht man, was das bringt.
Ja, eben. Ja, ja, das ist also dieses Indizieren, ne? Ich finde, das ist eher eine Adelung.
Ja, eigentlich. Ist es so.
Und genau, geil, der ist indiziert, komm, den gucken wir jetzt.
Genau, aus Protest.
Ja.
Oder dann, aus Neugier.
Und das ist auch egal, ob der gut ist oder nicht. Also den haben wir jetzt auch gesehen, weil er gerade vom Index runter war und ja.
Naja, okay. ich fand den deshalb interessant. Ich meine natürlich, dass er so lange auf dem Index war, das war schon interessant, den dann zu sehen. Aber ich glaube, das war, sagen wir mal, die falsche Herangehensweise, weil man hat jetzt so eine gewisse Erwartungshaltung. Da muss ja etwas passieren. Und jetzt muss man immer, wie gesagt, zurückdenken. Deshalb war dieses Satanic Panic, was wir eben quasi angeteasert haben, so wichtig dahinter. Das war einfach ein ganz, ganz anderer Blickwinkel. Ja? Stellt euch vor, eure Großeltern müssten jetzt irgendwie einen Film von heute irgendwie bewerten. Ja? Ja.
The Dark Knight.
Die haben eine ganz, ganz andere Wahrnehmung für solche Sachen. Meistens. Nicht alle. Ich weiß, es gibt viele Ausnahmen.
Genau. Ne? Progressive mal ausgenommen.
Ja.
Aber ja, tatsächlich. Also der Film ist brutal, ohne Frage.
Ja, er ist brutal, aber er ist aus heutiger Sicht, würde ich sagen, ist ja auf eine komödiantische Art und Weise. Ja,
ja, genau.
Also, kurzes Szenario, den einen braten sie einen Fernseher quasi so über die Birne, dass der Kopf dann in der Bildröhre, könnt ihr gerne googeln, ja.
Ja, genau. Also nicht Flachbildfernseher, sondern so ein altes, dickes Ding, ja.
Ja. Und wird dann da quasi erleuchtet und rennt dann durch die Gegend, ne?
Ja.
Das ist Trash, das ist kultig. Also fand ich gut, war aber halt eben kein harter Horror. Der Horror besteht eher darin, dass, um kurz die Story anzuteasern, drei Mädels, die sich drei? Und zwei oder vier? Vier.
Vier.
Genau, vier. Ich habe schon eine unterschlagen.
Ja.
Vier Mädels, die sich aus Schul- und College-Zeiten kennen, quasi zum gemeinsamen Trip verabreden und campen gehen.
Ich bin mir selber unsicher. Es waren doch vier, oder?
Ach, ich habe keine Ahnung.
Meine Güte. Nee, aber genau, die gehen halt campen und...
Drei.
Diese drei.
So, jetzt sind wir uns einig.
Ja, genau. Aber es ist so ein Revival. Die machen halt quasi ein Klassentreffen, in Anführungsstrichen. Also sie waren schon zur Schulzeit. Das Red Pack.
Ja.
Genau, die haben immer zusammengehalten. Red Pack hält zusammen und so. Und ja, die haben sehr unterschiedliche... quasi Lebensläufe genommen.
Absolut.
Die eine ist irgendwie mega, mega reich geheiratet, macht so Poolpartys mit Kokain. Die andere ist...
Butler, der Koks serviert.
Genau. Mit Jackett und Badehose. Ne?
Ja,
genau.
Ja.
Und die andere ist irgendwie, lebt mit ihrer Mutter und muss sie pflegen und genau, was auch storyrelevant ist.
Ja, tatsächlich.
Und die andere, die ist irgendwie, hat so einen nicht liebenden Freund, also hat so immer irgendwie wechselnde Freunde, die sie nicht wirklich lieben, sondern nur ausnutzen und so. Und
genau.
Genau.
Und schon ein Highlight für die, dass sie sich halt eben treffen.
Baby, ein Künstler.
Schön. Genau. Und treffen sich dann effektiv zusammenfahren, dann mit einem Mini-Roadtrip quasi in die Pampa und machen Campingurlaub.
Boom. Genau.
Und dann fängt es eigentlich schon an, weil die halt in dieser Hillbilly-Ecke sind, wo dann
die beiden Jungs.
Die beiden Jungs.
Genau. Es ist halt eine Mutter, die mit ihren beiden Söhnen in einer Hütte im Wald lebt.
Ja.
Und die und bei sich hält quasi. Die sind beide ziemlich durch, also die sind alle psychisch halt hart im Arsch. Die Mutter versucht alles, um klarzustellen, dass die Söhne da bleiben, weil sonst passiert ihr ja was. Ihre verrückte Schwester holt sie sonst und so. Und genau, und die müssen sich immer prügeln, müssen halt immer irgendwelche komischen Spiele spielen und nehmen halt irgendwelche Leute gefangen, mit denen sie dann diese Spiele spielen quasi. Und die halt umbringen und also als Spielzeug missbrauchen. Ja. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Aber es hat halt so ein, dadurch, dass das so ein 70er-Jahre-Ding ist, in Anführungsstrichen, also ein Kind der 70er, ne, 80 erschienen, das heißt in den 70ern abgedreht, hat das aus heutiger Sicht was Komödiantisches. Also was absurd Komödiantisches. So ein bisschen so ein Drogentrip, witzig.
Genau. Also die Spiele sind zum Beispiel Körperertüchtigung, die aber eher wie so ein trashiges Militär-Bootcamp oder sowas sind, ja. Und sich die Brüder in Anführungsstrichen, ja, also sie sind sich sehr ungleich, deshalb sind es mindestens zwei verschiedene Väter gewesen. Ike und Adley.
Ja, die sind halt auch, das Haus sieht auch also richtig kaputt aus.
Absolut.
Also, ne, das ist überall, sind irgendwelche, ist Müll verteilt und sie klettern über den Tisch und essen aus irgendwelchen Packungen.
Aus Näpfen.
Und ja. Also,
ja. Also, es ist Trash pur.
So ein Trash-Film, muss man dazu sagen. Ne?
Also, ja, wobei, er ist halt Trash geworden, eher. Ne?
Ja.
Also, ich glaube schon, dass das nicht ganz so war. Ja, auf jeden Fall.
Also, wurde, muss man nicht gucken, aber ja.
Nein, muss man nicht gucken. Nee, genau. Aber er hat auch nicht, sagen wir mal, wehgetan, ihn zu gucken. Ja, es ist ein Stück Filmgeschichte für mich gewesen. Aber einmal gucken reicht.
Ja.
Ich würde mir den jetzt nicht auf Datenträger irgendwie holen oder so.
Nee.
Na? War aber auf jeden Fall eine sehr, sehr gelungene Nacht.
Auf jeden Fall. Es war so 16:30, als ich ins Bett kam.
Ja, ich auch. War eine lange Nacht.
Ja. Und ich war auch echt platt am nächsten Tag.
Ja, am nächsten Tag war Brotenspiele. war ich sehr froh, dass ich dann auch erst später da war.
Wir haben noch lecker gegessen.
Ja.
Und also nochmal eine Empfehlung. Chan in der Innenstadt von Braunschweig.
Auch sehr geil, sehr lecker. Sehr freundlich. Genau.
Ja.
Ja, das war die Horrornacht. Wir stellen gerne noch mal kurz einen Auszug aus Facebook mit rein, wo die Termine für nächstes Jahr drin sind.
Genau, und auch was Actionnacht und so weiter angeht. Wir stellen euch einfach den Link vom Delfin-Kino rein, dann könnt ihr euch auch da ein bisschen auf der Seite umgucken. Zwischendurch gab es, und das gibt es auch eigentlich jedes Mal, noch ein kleines Gewinnspiel. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Es werden also auch richtige Schätze da verlost. Also auf der Trash-Nacht hast du den Hauptpreis gewonnen.
Mhm.
Und ich habe diesmal was gewonnen. Und zwar den Film Cyst, also C-Y-S-T, die Zyste quasi. Mhm.
Mit Eva Habermann. Eva Habermann,
und signiert, genau. Ja. Signiert. Also richtig geil in das Media-Booklet tatsächlich.
War ja ein Stückchen neidisch, ne?
Das war schon geil, ne? Also, ja.
Ja. Macht er immer, macht er gerne. Ist auch immer so ein kleines Highlight, dass Ash sich die Zeit nimmt, auch vor jeder Veranstaltung immer so ein bisschen moderierend vor den Filmen etwas über die Filme erzählt. Ja.
Hat auch ein unglaublich detailliertes Hintergrundwissen. Also,
das ist Wahnsinn.
Und auch gute Kontakte. Das heißt, zwischendurch gibt es dann auch immer so kleine Einspieler mit Schauspielern, die tatsächlich dann sagen, ja, viel Spaß bei der Horrornacht in Wolfsburg. Ne?
Also, ja. Ja, also deswegen. Ich sag mal, vor Muttertag zum Beispiel hat der Regisseur Charles Kaufmann extra fürs Delfin-Kino quasi noch eine Botschaft gesendet. Ne?
Ja, genau, der mittlerweile nicht mehr Regisseur ist, sondern eine Bäckerei hat.
Bäckerei-Kette, ja.
Genau.
Na?
Und der hat... Ja.
Der hat Brot geschnitten oder so.
Richtig, richtig gut. Ja, kann man machen. Es ist wirklich mehr als die Summe seiner Teile diese Nacht. Nicht nur ein paar Filme, die man schaut, sondern auch alles so drumherum.
Ist ein Event, das muss man einfach sagen.
Ja.
Ne? Und wenn ihr sagt, boah, so eine ganze Nacht habe ich, boah, das ist echt nicht mein Ding, ihr könnt euch auch Einzeltickets holen. Das ist nicht wesentlich teurer.
Richtig.
Ja, dann ist das halt eben so.
Dann guckt man sich halt ein oder zwei Filme an.
Ja, das genau. Ist nicht so schlimm.
Ist natürlich doof, wenn man den ersten und den letzten gucken will, aber...
ja gut, dann, das ist persönliches Schicksal.
Dann kann man ja auch aufs Weinfest in Wolfsburg gehen. Ach, egal.
Genau.
Richtig.
Ja, das war die Horrornacht. Wie gesagt, ich freue mich auf die nächste. Ich finde es geil.
Ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen Lust drauf machen,
ja.
Da mal vorbeizuschauen, wenn ihr aus der Region seid oder in die Region kommt. Wir haben aber nicht nur im Kino Dinge geguckt.
Genau.
Sondern wir haben auch tatsächlich mit Horrorelementen schon wieder ein paar Sachen im, nicht Live-TV, sondern im zeitsouveränen Fernsehen gesehen.
Wir haben genetflixt.
Ja, so kann man das auch sagen. Nimm mir doch nicht den Spaß. Nein, Stranger Things 4, die vierte Staffel.
War auch so ein Stückchen Horror.
Die erste Folge hat mich aus den Socken gehauen. Also positiv.
War ein krasser Opener, ne?
Ich fand Stranger Things, die erste Staffel, richtig geil. Die zweite war super gut. Die dritte war auch ganz gut, aber hat so ein bisschen nachgelassen. Und dann kam so ein Hammer.
Da bin ich ja andersrum. Während Stranger Things irgendwie alle dann so, boah, geil, Stranger Things, ja, ja. Und die spielen da D&D, bla bla bla. Und
dachte mir darum so, ging es mir gar nicht.
Ja doch, aber das war, ja, ja. Also der Großteil der Menschen, mit denen ich da so drüber geredet hatte, das war immer so, boah, und die spielen D&D, ne?
Das hat richtig viel übrigens auch für die Rollenspielszene gebracht.
Ja, und ich habe mir nur so gedacht, ja, okay, ist okay. Mehr war es für mich nicht. War okay. Also manche Folgen liefen auch so nebenbei bei mir.
Ja.
Das hat mich nicht so gefesselt. Ich bin aber auch kein Freund von diesen Kids on Bikes.
Ich total.
Ja.
Ne, also.
Und deshalb werde ich wohl auch quasi die dritte Staffel anders bewerten als du.
Mit Sicherheit.
Weil da ist dieser Kids on Bike Flair nämlich quasi weg.
Richtig.
Ja.
Genau, der hat mir da gefehlt.
So, und deshalb ja. Ist für mich Staffel 3 und 4 noch um Längen besser, weil sie ein bisschen erwachsener ist.
Ja, wobei Staffel 4 wieder Kids on Bikes hatte. Also im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ja, ja. Aber,
und zwar sogar noch mit With a Twist.
Ja, aber anders. Also ganz anders als Staffel 1 und 2.
Ja, ja.
Es
ja,
ist erwachsener geworden. Es ist heftiger geworden.
Das stimmt.
Das Pacing ist ein anderes.
Das ist auch richtig.
Ja.
Vielleicht ist es, dass gerade diese Verknüpfung der Elemente auf eine besondere Art und Weise uns beide triggert,
ja,
im positiven Sinne.
Genau.
Dass wir sagen, die vierte Staffel ist klasse.
Ja, absolut.
Bis auf die Veröffentlichung, liebes Netflix.
Wer hat euch ins Hirn geschissen?
Genau. Warum gebt ihr alle Folgen, bis auf die letzten beiden raus, und spart diese bis zum 1. Juli? Da wird es sicherlich irgendwelche technischen Gründe für geben, aber warum?
Warum sagt ihr es nicht vorher?
Genau.
Also man guckt sich das an und dann kriegt man ein, später geht's weiter.
Ja.
Ja, dann hätte ich mir auch alles später angeguckt.
Richtig. Ich bin auch eher einer, der sich das Ganze gerne im Stück anguckt. Auch wieder bei The Boys Staffel 3, drei Folgen und jetzt wöchentlich eine. Ich verstehe nicht, warum diese schönen Streaming-Dienste nicht ihr altes Schema fahren und das auf einmal veröffentlichen. Wahrscheinlich hat das was mit dem Abo-Ding zu tun, weil sie dann über längere Zeit Abos und die Leute nicht vielleicht wieder kündigen. Und aber
also ich weiß, dass es viel mit dem amerikanischen Markt zu tun hat.
Ja.
Weil du ja gerade bei Amazon, bei Netflix so übergreifende Lizenzgeschichten hast. So, dass man qua alles schon vorher synchronisiert hat und bla bla bla. Aber erst wenn es im amerikanischen Markt gelaufen ist, dann darf es entweder später oder maximum zeitgleich laufen. Und dadurch, dass die Amerikaner dieses wöchentliche Konzept haben, müssen wir das wohl oder übel übernehmen.
Wobei es das auch schon andersrum gab. Dass Sachen auf dem europäischen Markt gelaufen sind, bevor sie auf dem amerikanischen rauskamen.
Das sind wahrscheinlich dann europäische Sendungen.
Ich weiß gerade gar nicht, welche Sendung das war, aber irgendeine erschien tatsächlich in den USA später und das hatte auch irgendeinen Grund. Ich glaube Super Bowl oder sowas.
Tatsächlich,
ja. Irgendwie sowas. Keine Ahnung, dass es halt dann irgendwie nach einem bestimmten Termin erst in den USA rauskam.
Ja, nachdem sich irgendwelche Schnittfuzzis das angeguckt haben, ob da irgendwie ein Nippelblitzler ist.
Genau, genau. Während der Frau der Kopf abgesäbelt wird, könnte man Nippel sehen. Das ist gefährlich.
Genau. Man betone, Amerika hat den großen Pornomarkt.
Ja,
das natürlich. Das prüde Amerika.
Ja, richtig. Reden wir nicht drüber, ein Land mit vielen Besonderheiten, naja.
Genau.
Produziert immerhin tolle Filme und Serien.
Ja.
Kann man mal nicht anders sagen.
Ja.
Und Stranger Things 4 gehört für mich ganz definitiv dazu. Es gibt einige Charaktere, die man sieht, die man vorher so nicht so in der Intensität gesehen hat. Ja? Und ich muss auch sagen, es wird nochmal ein Fokus auf einige Randfiguren gelegt, die am Anfang eher so quasi begleitend waren.
Der Fokus Max, verschiebt sich.
Max zum Beispiel kriegt eine viel stärkere Rolle als vorher und muss ich auch sagen, ist auch großartig. Also tatsächlich ganz, ganz, ganz viel Charakterentwicklung bei allen dabei und mich hat sehr positiv überrascht, so dieses, es gibt so einen kleinen Konflikt zwischen den Jungs und zwischen Will und ich komme gerade nicht drauf, macht nichts. Und die streiten sich und dann reden sie miteinander.
Mhm.
Sie reden miteinander.
Ganz oldschool.
Und es ist nicht so, dass dann über 3 oder 4 Folgen die beiden sich anschmollen und und beide sind unzufrieden, wie das in vielen Serien und Filmen so ist. Nein, sie reden miteinander.
Also es ist so ein, ich sag mal, so ein pubertäres Ding zwischen, das sind meine Freunde, aber das da hinten sind die coolen Kinder.
Ja.
Und ich mache jetzt cooles Zeug, um mit coolen Kindern abhängen zu können.
Genau.
Aber eigentlich verrät man sich selber und seine Freunde.
Ja.
Und das ist so ein Ding, was in Staffel 4 stark thematisiert wird. Und das ist gut gemacht. Also das ist so eine Nebenhandlung in der Haupthandlung. Wobei es gibt auch nicht gänzlich die Haupthandlung, weil es gibt zumindest für mich gefühlt nochmal so mindestens eine Hauptnebenhandlung.
Es gibt mindestens 3 Parallelstränge, die laufen. unter anderem erfährt man sehr viel über Elevens Hintergrundgeschichte auch.
Ja.
Mit Flashbacks besonderer Art. Und tatsächlich ist die junge Eleven von einer anderen Schauspielerin gespielt worden und das Gesicht dann halt mit CGI drüber gelegt worden.
Mhm.
Was man gesehen hat. Also das war so ein Manko, wo ich sagen muss, da hätte man, weil die junge Schauspielerin tatsächlich eine große Ähnlichkeit hat, auch mit ein paar praktischen Schminkeffekts arbeiten können und das trotzdem glaubhaft machen können, ohne dass man halt das Gesicht CGI-mäßig drüber legt.
Mhm.
Das hat man meiner Meinung nach zu gut gesehen, also zu deutlich gesehen, dass das halt CGI war.
Ja. Aber gut, okay. Also
Deepfake-mäßig drüber gelegt.
Ja, ne? Also das ist halt so ein kleines Manko, was ich finde bei Stranger Things ist mir einfach zu viel CGI. Also ich würde mir da mehr Handwerk wünschen.
Dann guck dir nicht Picard an.
Ja, habe ich noch nicht getan.
Ja,
Ich habe da sehr gemischte Rezis von gehört, wobei eigentlich alle eher negativ waren. Ich muss aber auch dazu sagen, dass alle, die eine negative Rezi gemacht haben, auch eher ursprüngliche Star Trek-Fans waren.
Ja.
Und da ich ja eher zu der neueren Fanschaft gehöre, also auch von der neuen Filmreihe und von den neuen Serien, wobei die letzte Staffel der aktuellen Star Trek-Serie ich auch nicht gesehen habe.
Ich glaube, dir würde Picard alleine wegen des Pacings nicht gefallen. Das ist
ich mochte die Staffeln vorher aber sehr gerne.
Die erste, ja?
Ich fand die
total zweite. Die zweite zieht sich mehr, finde ich. Also hätte auch eine Folge sein können.
Ja, ich fand die erste
vielleicht richtig gut. Ja, die erste war auch richtig klasse. Die zweite ist fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Revival-Tour einer alten Rockband. Also es tauchen halt irgendwelche Figuren auf, die man schon mal gesehen hat und kriegen so ein Revival und ja. Also mir hat es gefallen insgesamt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, Picard 2 sollte man sich nicht angucken. Mir hat die erste Staffel besser gefallen. Aber es ist halt was anderes. Es ist halt für mich nicht so richtig Star Trek.
Ne? Vielleicht ist es das, was mir dann eher gefällt. Also ja, es gab ja auch,
kann sein, ja.
Ne? Es gab ja auch viele, die schon die erste Staffel echt zerrissen haben, mhm, weil das ist nicht mein Picard, das ist nicht mein Star Trek.
Ja. Also für mich steht, wenn ich jetzt die ganzen Star Trek-Serien aus dem ganzen Universum zusammenfassen würde, nach wie vor Deep Space Nine auf Platz 1.
Mhm.
Kann man nichts zu sagen.
Kann ich nicht beurteilen, weil ja, die paar Folgen, die ich irgendwie nebenbei gesehen habe, die konnten mich nie erreichen. Ich bin ja auch immer der Meinung, dass man gerade in so große Serien, da muss man reinwachsen.
Ja.
Das, also du kannst eine Serie, die mehrere Staffeln umfasst, nicht beurteilen, wenn du zwei Folgen nebenbei unzusammenhängend gesehen hast. Geht gar nicht.
Vor allen Dingen bei der Next Generation könnte es dir passieren, dass du zwei der Füller-Folgen erwischt, die komplett im Maschinenraum spielen oder einfach nur wieder ein Drama zwischen Troy und Riker darstellen, ja, oder sowas.
Kann sein.
Und dann denkst du, du hast hier irgendwie, keine Ahnung, rote Rosen im Weltall. Und das ist es aber nicht. Also genau. Und während es aber richtig gute, philosophisch dichte Folgen auch von Next Generation gibt. Das ist halt schwankende Qualität, die auch so ein bisschen was mit Budget zu tun hat. Wo wir gerade aber beim Thema Science Fiction sind und beim Thema Liebe zwischen Troy und Riker und genau.
Love, Death and Robots.
Ich habe es immer noch nicht gesehen, die neue Staffel. Das ist auf
meiner Liste. Die schaust du so weg.
Ja, ich weiß.
Also das
ich
weiß, ist,
ich habe andere Dinge gesehen.
Das ist wirklich,
Zeit.
Also ich war ein bisschen vorsichtig beim Gucken.
Okay.
Also Staffel 1 hat mich weggenascht. Die war der Knaller. Also das war für mich ein Mindfuck, ein Überraschungserfolg.
Okay.
Hat mich ganz klar auch an die Heavy Metal Trickserien, Heavy Metal Factor etc. dran erinnert. Geiler Scheiß. Punkt.
Ja.
Staffel 2 fand ich sehr schwach. Da ist nichts, woran ich mich jetzt. Ich glaube, da war ein, also gedanklich war da eine Folge, die richtig der Hammer war und der Rest war irgendwie so.
Welche war das für dich?
Keine Ahnung. Wirklich.
Die Zugfolge mit dem hohen Gras war aus Staffel 2, ne?
Ja, stimmt.
Richtig.
Ja.
Und die erinnere ich mich zum Beispiel intensiv,
ja,
weil ich die richtig klasse fand.
Ne? Es ist auch einfach zu lange her und ich habe es halt einmal gesehen. Ne?
Ja.
Und ich bin ja immer so, dass ich selten Sachen doppelt und dreifach gucke. Also das muss dann schon irgendwie einen gewissen Kultfaktor für mich haben.
Für alle, die Love, Death und Robots noch gar nicht kennen und noch überhaupt gar keinen Kontakt damit hatten, es handelt sich um eine Kurzfilm-Anthologie aus dem Animationsgenre.
Genau. Und zwar, die sind im Grunde genommen aufbauend in dem Format, dass es wirklich immer irgendwie was mit Love, Death und Robots zu tun hat.
Genau.
Die Art und Weise, wie es von der Animation dargestellt wird, ist immer irgendwie anders.
Also wirklich, es gibt unglaublich viele verschiedene Stile. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die alte Frau und die Haushaltsroboter. Das war auch Staffel 2, ne?
Ja, stimmt. Den fand ich auch okay. Ja.
Den fand ich ganz witzig.
Ne? Also ich finde Staffel 2 nicht scheiße, nicht falsch verstehen.
Ja, ja.
Ne? Bloß,
Staffel 1 ist besser.
Wenn Staffel 1 150% geile Scheiße gekriegt hat,
ja,
dann ist Staffel 2 halt nur bei 80%. Ja?
Ja.
Das ist halt so. Und Staffel 3 ist dann zumindest so bei 100%.
Okay, ja? Also sagst du nochmal wieder eine Steigerung nach oben?
Ist nochmal geiler, gerade so die ersten Folgen. Auch sehr variabel untereinander. Der Großteil, da muss ich dann auch die FSK 18-Pin eingeben.
Mhm.
Ja?
Es sind immer so 8 oder 10 Folgen, ne?
Irgendwie genau, sowas. Genau.
Ja. Und tatsächlich dadurch, dass es Kurzfilme sind, sind die auch an einem Abend weggebinged.
Ja,
ohne Probleme.
Also ich kann mich an eine erinnern, da ging es um Miniatur-Zombies.
Geil.
Ja, und gefühlt hast du da eine, ich sag mal so eine Eisenbahnplatte, ja, wo dann die Männchen auf der Eisenbahnplatte quasi zu Zombies werden.
Mhm.
Und du hast, also die Personen, die das gemacht haben, müssen auch alte Horrorfilms sein, weil... Okay. Du hast typische Szenen wie Kleinstadtsiedlungen und Leute wollen sich retten, fahren mit dem Auto weg.
Ja.
Das ist eine Anlehnung an die Romero-Zombies, genauso wie der Hubschrauber und so weiter und so fort.
Geil.
Du hast verlassene Autobahn-Szenen, like
Walking Dead.
Walking Dead, Dankeschön. Mhm. Ja, und so weiter und so fort. Also cool. Also ganz viele Anspielungen auf die Romeros.
Cool. Wie gesagt, es ist auf meiner Liste und es ist ein Must-Watch für mich eigentlich.
Und ich sag mal, die Folge ist eigentlich ein Action-Feuerwerk, weil du hast kein. Das Intro sind, sagen wir mal, so 20 Sekunden und der Rest ist Feuerwerk.
Ja, geil.
Und das ganze Ding geht halt eben so, ich glaube, 5 Minuten 30.
Ja.
Ja, und dann ist das Ding durch.
Die Längen sind auch unterschiedlich. Also einige sind halt so im 5-Minuten-Bereich. Es gibt aber auch so 20, 25
20, Minuten 25, aber nicht
genau.
drüber, ja.
Genau, also nichts über eine halbe Stunde, glaube ich.
Genau.
Irgendwie sowas. Also genau. Eher so wirklich so ein Serienformat und halt immer ganz klar Anthologie, also nicht aufeinander aufbauende Folgen. Wobei es manchmal Zitate gibt. Also es gibt manchmal Dinge aus anderen Folgen, die in anderen in irgendeiner Form auftauchen können.
Ja, aber du kannst...
Aber das sind eher Easter Eggs.
Du kannst locker mit Staffel 3 anfangen und danach Staffel 1 angucken. Das ist völlig wurscht.
Innerhalb einer Staffel. So vor allen Dingen.
Ja.
Ne?
Ja.
Genau. Also du hast jetzt nicht irgendwie, dass du die ersten beiden Staffeln geguckt haben musst, um Staffel 3 wahrscheinlich zu verstehen.
Ja.
Aber innerhalb der Staffeln hast du wiederkehrende Elemente manchmal.
Ja. Ist exklusiv bei Netflix verfügbar, ist in dem normalen Stream-Abo mit drin, wie alles bei Netflix. Schaut euch nebenbei ein, ich fand's gut.
Bin ich gespannt, ob die jetzt tatsächlich zu diesem Werbungsmodell umswitchen bei Netflix. Die haben ja irgendwie die Idee, zwei Abo-Preismodelle zu haben, einmal mit und einmal ohne Werbung, ne? Das ist ja so der Gedanke. Das
ist an mir vorbeigegangen.
Ja, dass du quasi ein günstigeres Abo-Modell hast, aber dafür Werbung in Kauf nimmst. Es steht zumindest zur Debatte und ich weiß nicht, ob und wie und wann sowas von Netflix umgesetzt werden wird.
Mhm.
Für mich ist halt tatsächlich einer der Gründe, Netflix zu gucken, dass ich keine scheiß Werbung drin habe. Das stört mich bei Amazon auch immer ganz gewaltig. Also manchmal sind es halt einfach Vorschau, aber manche Sachen interessieren mich halt so richtig gar nicht.
Denn ja.
Also da weiß ich auch nicht, ob der Algorithmus da so richtig funktioniert.
Glaube ich nicht.
Aber ich will halt keine in Anführungsstrichen Rosamunde Pilcher Vorschau, wenn ich mir The Boys angucke.
Ich habe so gefühlt tausendmal diese komischen Fußball-Kack-Dokus Previews gekriegt, wo ich mich dann immer ärgere, dass ich 5 Sekunden gesehen habe, weil ich nicht schnell genug die Fernbedienung in der Hand hatte, um vorzuskippen.
Ja. Ja.
Also ich suche immer noch die Funktion, wie ich die Scheiße ausschalten kann. Also ich finde es echt lächerlich.
Die generelle User-Interface-Geschichte ist bei Netflix deutlich besser als bei Amazon. Muss man einfach mal so sagen. Richtig schlimm, ich hatte ja zwischendurch auch mal Join. Das fand ich richtig unübersichtlich. Und die waren, was Vorankündigungen angeht, auch noch viel katastrophaler. Join ist ja hier von ProSiebenSat.1, so die Plattform, ne? Also die Streaming-Plattform. Habe ich mir geholt, weil die Doctor Who hatten.
Ja, okay.
Ja, und ich guckte die Serie und hatte mir die dann auch so auf Vorlage gepackt und habe dann immer so ein bisschen, weil ich halt auch nicht die Zeit hatte, jetzt zu bingen, immer mal eine Folge geguckt.
Ja.
Ich wollte halt die neuen Staffeln mit Jodie Whittaker gucken und eines Tages, ich mach's auf, weg. Keine Vorankündigung, nichts.
Ja, ja.
Also auch nicht irgendwie so sowas, also Entschuldigung, wenn ich eine Serie auf einem Streaming-Anbieter schaue, erwarte ich, dass der Algorithmus das erkennt, dass das Ding in 3 Tagen weg ist und mir dann sagt, hey du hast noch 3 Tage, das zu gucken.
Ich bin bei dir, ich verstehe dich hundertprozentig.
Dann hätte ich nämlich nicht noch ein paar von den alten Capaldi-Folgen nachgeguckt, sondern hätte gleich nur die Jodie
Whittaker natürlich geguckt. Nicht.
Dann bin ich geärgert.
Gleich
wieder gekündigt.
Ich bin da gleich bei Amazon. Guckst dir bei Amazon eine Serie an und dann willst du weiter gucken. Ja, ist verfügbar, aber jede Folge kostet dann nach
3,99.
dem, weiß der Geier was, ne?
Weiß, genau.
So, und die Folge danach ist dann aber wieder Prime Inclusive.
Aha.
Wo ich sage, Alter, fickt euch doch, ne?
Ja.
Und dann hat das angeblich irgendwelche Lizenzgedöns, ne?
Mhm, genau.
Ich find's lächerlich. Ich
entweder find's hast total du Streaming lächerlich. Oder hast kein Streaming.
So. Ja, also das Amazon-Modell, das habe ich auch nur noch laufen, weil, ganz ehrlich, ich finde das Amazon Music finde ich ganz okay.
Gut, ich habe halt Spotify, aber Amazon Music habe ich bisher nicht benutzt. So.
Du, ich habe mir auch ein paar CDs oder also quasi CDs oder Alben bei Amazon gekauft und habe sie dann automatisch in dem Music mit drin.
Wobei, das stimmt nicht ganz. Ich habe Amazon Music benutzt. Ich habe auch das dieses Abo zwischendurch mal für einen Monat gemacht, um mir das Pummel-Einhorn anzuhören.
Ja. Außerdem ist der Ghostsitter da drauf.
Ja, das stimmt. Also die ganzen Tommy Krabbeis-Sachen sind da. Deswegen hatte ich es tatsächlich zwischendurch. Wobei Amazon Music ähnlich
es gut ist, ja mit ähnlich, drin im Prime-Paket.
Ähnlich gut ist zum Hören von Hörspielen wie Spotify. Ist das eine Sache, die mich bei beiden stört, dass wenn du dann deine normale Playlist aufrufst, also ich habe das bei Spotify schon ein paar Mal gehabt, plötzlich irgendwelche Hörspielsachen oder Podcasts zwischendrin kommen in der Musik.
Ja, ich finde das super ätzend.
Ja,
das
dass ich das einfach nicht merken kann, bei welcher Stelle und bei welcher Folge du gerade warst.
Ja, ja, ätzend, super ätzend.
Also, es ist so, weiß ich nicht. Ich möchte halt auch nicht unbedingt dann jede Folge durchgucken. Selbst YouTube merkt sich, an welcher Stelle im Stream ich hängen geblieben bin. Und ich kann über meinen Verlauf nachgucken, ah, hier, guck mal, da habe ich noch 20 Minuten offen von dem Ding. Dann gucke ich das zu Ende. Ja, sorry. Also da müsste noch ein bisschen nachbessern.
Also ich sag mal so, dass Amazon nicht funktioniert, ist ja bekannt. Ne?
Genau.
Der Hintergrund soll ja irgendwie sein, dass quasi das Amazon Prime auf den alten Amazon-Shop aufbaut und so implementiert ist, dass es quasi aufgrund der Datenmenge und sowas und der ständigen wechselnden Fakten dahinter quasi nicht möglich ist, das alles aufzubauen. Wobei ich sage, ey, so ein Weltkonzern, der keine Steuernzeiten und Kohle ohne Ende hat, der kann das auch nebenbei als 2.0-Version aufsetzen.
An dieser Stelle möchte ich gerne einmal ganz kurz das Kurzvideo bei YouTube Jeff Bezos Laughing empfehlen. Ist eine Kompilation von Jeff Bezos, wie er lacht.
Mhm.
Und genau das ist das wahrscheinlich, was er tut, während wir uns darüber unterhalten und er sich die Taschen voll macht.
Mit Sicherheit.
Und in seiner Penisrakete ins Weltall fliegt. was?
Ja.
Genau.
Kompensieren.
Genau. Zusammen mit ehemaligen Star Trek Raumschiff-Kapitänen. Ja, genau. So ist das. Ja, ihr Lieben, wir haben heute eine sehr, sehr visuelle, medienzentrierte Folge.
Richtig, muss auch mal sein.
Genau, das letzte Mal war eine Interviewfolge. Das heißt, wir haben jetzt relativ konzentrierte Folgen. Wir haben noch ein paar coole Themen für euch offen. Wenn ihr da draußen irgendwelche Wünsche habt oder irgendwie sagt, das sollen die beiden Nasen mal miteinander besprechen, dann könnt ihr uns das gerne zurückmelden. Apropos Zurückmeldung. Einen Kommentar haben wir übrigens auch noch bekommen.
Holla, die
in letzter Zeit, genau, von So. Und zwar hat So uns geschrieben, dass er als praktizierender Muslim sich nicht darüber beschwert oder kein Problem damit hat, wenn Religion als Thema in einem Rollenspiel auftaucht.
Mhm.
Ihn aber zum Beispiel die rassistischen Stereotype in DSA sehr gestört haben, dass er das nicht mehr spielt.
Was er meint dann die DSA 3-Version, nehme ich an.
Es ist auf Folge 37 bezogen, wo wir über Religion im Rollenspiel gesprochen haben.
Mhm, da hatten wir DSA 3
als Beispiel.
Weil es um Novadis, Torvalder, etc.
Richtig, geht. Genau. Mhm. Und das hat ihn tatsächlich damals so sehr abgeschreckt, dass er das nicht mehr spielen möchte, was ich gut verstehen kann. Das
kann ich verstehen, gerade aus heutiger Sicht.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, inwiefern das mittlerweile im Neuen aufgearbeitet ist, kann ich nicht nachvollziehen. DSA 5 habe ich nur das Grundregelwerk zu Hause. Ich habe
keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich raus.
Ja, komplexe Rollenspiele in dem Sinne sind jetzt nicht so das, was ich momentan gerne mache, weil es einfach zu viel Arbeit erfordert,
ja, ist so.
Die nicht nötig ist.
Aber wir haben noch, ich habe auch noch einen Hinweis und zwar von dem Fnord aus dem Greifenklaue-Forum, der immer ganz freundlich unsere Folgen postet. Vielen lieben Dank dafür.
Genau, dankeschön.
Er hatte kurz kommentiert, weil wir uns ja quasi bei euch entschuldigt hatten, dass wir jetzt so unregelmäßig Content raushauen und so weiter und so fort. So, hey, warum entschuldigt ihr euch eben? Ihr macht ja umsonst Content.
Ja.
Ja, hast du recht.
Das stimmt.
Trotzdem, wenn wir uns hinstellen und sagen, wir machen jetzt alle 2 Wochen, alle 4 Wochen, alle 6 Wochen super geilen Content, wie auch immer. Also aus unserer Sicht zumindest, mindestens okay, sonst würden wir es nicht machen. dann wird man ja indirekt wortbrüchig, wenn man das nicht hält. Und dafür sollte man sich schon, denke ich mal, entschuldigen.
Genau. Wir wollen euch da draußen etwas bieten, und sei es nur unsere unwichtige und völlig nebensächliche Meinung.
Unterhaltung ist okay.
Genau, Unterhaltung ist in Ordnung. Und ich hoffe, wir konnten euch heute mit ein bisschen visuellem Medium oder was wir davon halten, unterhalten.
Ja.
Wir werden euch die Serien, Filme und so weiter in die Shownotes packen, könnt ihr nachlesen. Und wenn ihr Meinungen zu dem, was wir heute besprochen haben, habt, lasst uns einen Kommentar da. Gerne über Twitter unter @cast_pap.
Oder per E-Mail @peranhalterdurchdiefantastik@gmail.com.
Oder auf Facebook auf unserer Seite.
Per Anhalter durch die Fantastik.
Oder aber auch auf Podigy, auf pap-cast.podigy.io. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify hinterlassen.
Genau, alles unter 5 Sterne gibt einen Rüffel.
Richtig, genau. Gerne 6 Sterne. 6 Sterne, super. Genau. So viele sehen wir, wenn wir dann einfach euch drauf bekommen haben dafür, dass wir hier um Sterne betteln.
Alternativ Greifenklaue-Forum. Wer auf oldschooliges, cooles Forum steht, haut genau. Uns gleich in Greifenklaue-Forum rein.
So sieht's aus, ihr Lieben.
Als denn, bleibt gesund, passt auf euch auf.
Spielt weiter.
Spielt weiter, so ist sich das.
Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao.